Dann einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu dieser letzten Session für heute, abgesehen von dem Film, den wir dann anschließend noch schauen wollen. Wir wollen jetzt einen Blog machen, der dem FIF selbst gewidmet ist. Also ein bisschen, ja, nicht Selbstbespiegelung, das soll es nicht werden, aber wir werden uns so ein bisschen mit FIF-Themen beschäftigen. Und zwar werden wir zunächst ein bisschen Rückschau halten, also die, die öfters bei Jahrestagungen sind, auch die Mitgliederversammlungen kennen, die kennen das ja. Da gibt's immer so einen langen Bericht von einem und die Leute, die eigentlich ja nur wegen dem Bericht der Kassenprüfer gekommen sind, die müssen sich dann einen zweistündigen Bericht anhören und langweilen sich da womöglich. Und wir haben gedacht, damit es nicht mehr so langweilig ist, machen wir das heute ein bisschen anders, deswegen habe ich mir da zwei Unterstützer oder die zwei Unterstützer haben sich selbst angeboten. Und zwar werden wir zu dritt in der nächsten Stunde jetzt tatsächlich so eine Rückschau halten. Genau, so sieht's im Gesamten aus. Eine Rückschau halten auf das letzte Jahr FIF. Ich nehme an, ihr kennt uns alle. Ich sage jetzt einfach mal Benjamin Kees, Ben, der Rainer Rehak und ich, Stefan Hügel. Das wird jetzt der Punkt für unsere nächste Stunde sein. Wir werden dann anschließend noch einen kurzen Slot haben, wo wir jemanden danken wollen, der dem das FIF sehr viel zu verdanken hat. Das machen wir dann direkt im Anschluss. Werden wir so eine Viertelstunde uns damit auseinandersetzen. Dann gibt's, glaube ich, noch mal eine Pause. Und dann kommen wir zum weiteren Höhepunkt des heutigen Abends, nämlich der Verleihung des FIF Studienpreises 2017. Und das wird dann diesen Block abschließen. Und anschließend gibt's, glaube ich, Abendessen und dann wollten wir uns diesen Film dann nochmal anschauen. Also das ist so das Programm für die nächsten 2 bis 3 Stunden. Und wir würden jetzt einfach mit dem ersten Punkt anfangen und da Ben wird so ein bisschen durchführen. Also wie gesagt, ich habe ja eben schon gesehen, wir haben ziemlich viel vor. Würde ich vorschlagen, fangen wir einfach damit an.
Also wir sprechen nicht über jeden Punkt, keine Angst, diese lange Schlange. Es soll bloß einfach so einen Eindruck geben, was alles dieses Jahr gelaufen ist. Über die Punkte mit den unterstrichenen Farben werden wir dann länger reden.
Ja, genau. Mhm. Freiheit 2.0. Also wir haben heute Freiheit in mehreren Versionen, werdet ihr noch sehen. Freiheit 2.0 liegt schon ein bisschen zurück, also da haben wir ein bisschen geschummelt. Das war eigentlich schon vor der letzten Sitzung, aber ich glaube, wir haben das damals noch nicht genügend gewürdigt und sollten das vielleicht auch nochmal tun. Freiheit 2.0 ist eigentlich eine Aktion, ja, die ist eigentlich gar nicht ursächlich vom FIF, aber wir haben die unterstützt und wir haben dabei mitgewirkt. Und wir glauben, dass das eine ziemlich geniale Geschichte war. Deswegen haben wir die jetzt in diesen Bericht mit aufgenommen. Wir wollen uns nicht mit fremden Federn schmücken, aber ich glaube, es lohnt sich da nochmal kurz drauf einzugehen. Und zwar geht es hier um Kunst. Und wenn ihr regelmäßig die FIF-Kommunikation lest, habt ihr vielleicht schon festgestellt, dass wir in letzter Zeit öfters so vielleicht auch so ein paar Themen haben, Schwerpunkte haben, die gar nicht so die klassischen FIF-Schwerpunkte sind. Und da gehört eben auch dieses Thema Kunst dazu. Und in dem Zusammenhang diese Kunstaktion Freiheit 2.0. Das war also eine Kunstaktion, die hat im Dreiländereck stattgefunden, in Weil am Rhein, in Basel und in Munich, Frankreich. Und ist geplant, durchgeführt worden, konzeptioniert worden von dem Künstler Florian Mehnert. Ihr erinnert euch, Florian Mehnert war schon mal hier vor 2 Jahren, also nicht hier in Jena, sondern in Erlangen, und hat damals eine andere Kunstaktion vorgestellt und hat auch in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Kunstaktionen gehabt, die relativ eng mit den Themen des FIF auch zu tun haben. Also er hatte zum Beispiel die sogenannten Waldprotokolle, wo er im Wald Mikrofone aufgehängt hat und da eben tatsächlich auch Gespräche aufgezeichnet hat. Und die Menschen, die da gesprochen haben, als sie das dann gemerkt haben, was sie natürlich sollten, dann natürlich auch entsprechend irritiert waren. Also dass sie in diesem, wo sie doch dachten, im Wald wären sie nur wirklich nicht abgehört, dass eben selbst das heute passieren kann.
Nicht also, nur die Wände, sondern die Bäume haben Ohren.
Auch die Bäume haben Ohren, genau. Und das eben als Kunstaktion. Das andere war eine Kunstaktion, die ist sehr kontrovers aufgenommen worden. Da haben wir auch einen Schwerpunkt in einer FIF-Kommunikation mal gehabt. Die hieß 11 Tage. Da ging es letztendlich darum, dass er eine Ratte in einen Käfig gesetzt hat. Der war einsehbar übers Internet, da war so eine Schießanlage und stand dann dabei, also wenn 11 Tage vorbei sind, wenn dann einer auf die Ratte schießt, dann wird er sie damit töten. Das hat wohl einen gigantischen Shitstorm ausgelöst und die,
also sagen man mal, konnte, die gewünschte... Man konnte das übers Web sozusagen man kontrollieren.
Übers Web praktisch diese Ratte
töten. Tod per Mausklick.
Und tot per Mausklick. Und er hatte dann eben die entsprechende kontroversen Reaktionen hat er dann wohl damit auch eher übererfüllt. Die Ratte hat überlebt und der Künstler auch. Also das ist vielleicht die positive Nachricht. So, Freiheit 2.0 ist jetzt die aktuelle Kunstaktion. Da ging es darum, dass tatsächlich diese Datenspuren oder die Spuren, die man hinterlässt, wenn man sich in bestimmten Bereichen bewegt, dass die eben auch aufgezeichnet werden. Dazu gab es eine Self-Tracking-App, also die hat man sich dann auf seinem iPhone oder auf seinem Fairphone besser installiert. Und die hat dann tatsächlich so die Spuren aufgezeichnet, wo man sich, wenn die aktiviert war, entsprechend bewegt hat. Und daraus wurden dann auch entsprechende Karten aufgezeichnet und die dann auch als Teil dieser Kunstaktion ausgestellt. Es wurde gleichzeitig noch, gab so eine Umfirmierung von Geschäften, also in Weil am Rhein hieß dann die örtliche Apotheke, dann plötzlich Apotheke der Freiheit. Und das wurde eben mit mehreren Geschäften, da haben auch einige mitgemacht, also selbst der Oberbürgermeister hat sich daran beteiligt. Dann gab es ein Leitsystem auf dem Boden, vielleicht kann man das, die FIF-Kommunikation, genau, da sieht man es, diese Streifen, die quasi die ganzen Wege innerhalb der Stadt dann auch nachgezeichnet haben. Da gab es dann so ein zentrales Büro, wo diese Kunstaktion koordiniert wurde. Und es gab die sogenannten Big Data Kolloquien, das war also eine Vortragsreihe, an der unter anderem zum Beispiel auch Ben dann auch als Referent mitgewirkt hat. Genau, also das war eine Aktion, an der wir uns, also wir haben die jetzt praktisch dadurch für das FIF auch ein bisschen nutzbar gemacht, indem wir den Schwerpunkt der aktuellen FIF-Kommunikation dem gewidmet haben. Also da lohnt es sich vielleicht auch mal reinzuschauen, wir haben draußen auch noch ein paar Hefte dazu. Das wäre so die erste Aktion, über die wir heute berichten wollten, Freiheit 2.0.
Wir kommen zum November.
Gut, da kann ich jetzt nichts dafür, ich bin schon wieder dran. War keine Absicht. Cyberpeace. Ich glaube, auf die Cyberpeace-Kampagne brauche ich gar nicht mehr groß eingehen, weil das hat Hans-Jörg gestern ausführlich getan. Eine ganze Reihe von Aktionen, Veröffentlichungen. Wir haben den Film ja auch gezeigt. Wenn wir ihn gestern nicht gezeigt hätten, würden wir es heute tun, aber ihr habt ihn ja alle gesehen. Und könnt ihr natürlich auch im Internet, da steht er ja auch weiterhin zur Verfügung. Eine Aktion, die wir im Rahmen dieser Cyberpeace-Kampagne gemacht haben, die Cyberpeace-Kampagne vielleicht, ist ja gefördert worden durch die Stiftung Bridge. Also vielleicht hier nochmal die Gelegenheit der Stiftung Bridge ganz herzlich für diese Förderung zu danken. Diese Förderung ist Anfang dieses Jahres ausgelaufen. Wir werden aber natürlich inhaltlich an diesem Thema dranbleiben. Ich denke, das ist das zentrale Kernthema des FIF. Insofern spielt da die Förderung eigentlich gar keine so große Rolle, zumindest bei der Frage, ob wir uns mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Eine Aktivität oder eine größere Aktion, und ich denke sehr erfolgreiche, schöne Aktion, hat im November stattgefunden, letzten Jahres, und zwar in Bremen. Da gab es das Cyberpeace Forum. Es gab ja zuvor in Bremen auch einige Diskussionen zum Thema, auch zum Thema Zivilklausel. Die Hochschulen in Bremen haben ja alle Zivilklauseln beschlossen, woran sie sich dann wohl auch mehr oder weniger daran halten. Also Hans-Jörg könnte da wahrscheinlich stundenlang drüber berichten. Wir hatten dann zumindest noch den einen Fall, der auch in Bremen passiert ist, der vielleicht auch nochmal eine Erinnerung verdient. Ein FIF-Mitglied, FIF-Beiratsmitglied, Ralf E. Streibe, der bisher an der Hochschule Bremen, nicht zu verwechseln mit der Universität Bremen, eine Vorlesung gehalten hat zum Thema Informatik und Gesellschaft. Und nachdem die Hochschule Bremen eine Kooperation mit der Bundeswehr eingegangen ist, diesen Lehrauftrag zurückgegeben hat, weil sie da tatsächlich ganz konsequent war und gesagt hat, er ist nicht bereit, dafür eine Vorlesung zu halten.
Das hat er auch. Das muss man auch, sagen, das hat er auch sehr, sehr schön öffentlich wirksam in einem Brief getan, wo er auch seine Gründe darlegt. Ne? Es ist manchmal, spricht man ja mit so Gleichgesinnten, da sagt man halt, okay, wegen dieser Kooperation mache ich da nicht mehr mit. Und es gibt aber auch Zeitgenossinnen und Genossen, die sagen, ja, warum denn? Verstehe ich nicht. Und er hat halt sehr schön in diesem Brief, kann man sich auch auf der Webseite angucken bei uns, mal dargelegt, so seine Gründe. Und das kann man auch, auch anderen mal weiterleiten, die da sozusagen ethisch noch ein bisschen flexibler sind und die man dann vielleicht ein bisschen festigen kann auch. Also begründet natürlich so. Deswegen danke an Ralf nochmal für die Ausformulierung des Briefes.
Genau. Also das war der Hintergrund oder so ein Stück des Hintergrundes der Situation in Bremen. Das Forum selbst bestand aus einer Podiumsdiskussion. Ihr müsst mir nachsehen, ich habe mir jetzt nicht die Teilnehmer an der Podiumsdiskussion aufgeschrieben. Aufgeschrieben habe ich mir die Impulsvorträge, das war also Rolf Gössner, sicherlich auch einem breiteren Publikum bekannt. Thomas Gruber, den wir auch hier schon gehört haben. Hans-Jörg Grofsky, den wir hier schon gehört haben, der Aaron Ley und der Herbert Schäpers. Also auch hochkarätige Referenten, die an diesem Cyberpeace-Forum teilgenommen haben. Und natürlich kann man auch das in der FIF-Kommunikation nachlesen, diesmal in der Ausgabe 2 2017. Also wenn ihr da genaueres drüber wissen wollt, dann seid ihr darauf gerne verwiesen.
Ja, wir hatten dann die zweite FIFCon in Berlin, die in Berlin stattgefunden hat, an der TU Berlin, die ist jetzt also genau ein Jahr her, nee, im November war es, wo wir über Invisible Systems gesprochen haben. Ja, da kann man alle Vorträge nachgucken. Wenn es ein Jahresrückblick ist, sollten wir vielleicht das jetzt überspringen. Mhm. Oder willst du noch? Invisible.
Ah, das ist, ja, genau.
Das ist Spanisch, das V spricht wie ein B aus. Das ist jetzt inzwischen ein JPEG, da kann man nichts mehr dran rücken.
Es ist auch so eine Art Zielgruppenfilter, also das muss man dann schon auch hinkriegen. Also, du hättest es zum Beispiel geschafft. Ja, oh schön, viele schöne Dinge sind da passiert.
Ja, es gab auch mehrere Krypto-Partys. Dieses Krypto-Party-Logo wird jetzt auch des Öfteren noch auftauchen. Podiumsdiskussionen. Wir waren bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, beim Kongress Algorithmen und Demokratie. Eine sehr spannende Veranstaltung, wo darüber diskutiert wurde. Eben mal, also man saß da so als ITler und hat die ganze Zeit gedacht, wann geht's denn los mit den IT-Themen? Aber es gibt noch sehr, sehr viele andere Perspektiven auf dieses Thema, die andere sehr viel besser noch diskutieren können. Ich habe da selber auch einen Vortrag bei einem Vortrag mitgeholfen, wo es um Pre-Crime ging. Also auch sehr aktuelle Themen dort.
Also langsam werdet ihr euch fragen, warum sitzen die beiden eigentlich hier? Aber ich kann euch beruhigen. Ich glaube, ich komme da nicht mehr so häufig dran. TDRM, brauche ich eigentlich gar nicht viel darüber zu erzählen, weil das hat Dietrich vorhin getan. Ich halte es für eine besonders schöne Aktivität im FIF, weil man da wirklich zeigen kann, wie man Informationstechnik tatsächlich einsetzen kann, um tatsächlich auch in einer gewissen, in einer gesellschaftlichen Verantwortung eben da auch einen entsprechenden Nutzen zu stiften. Und eben diesen Verlust des Vertrauens, den Dietrich ja vorhin auch skizziert hat, auch ein bisschen was entgegenzusetzen, was kann man da tun, wo kann man Transparenz schaffen bei einem Thema, von dem ich denke, dass es für uns alle lebenswichtig ist.
Ja, ich finde, das ist auch ein spannendes Projekt, weil man merkt ja auch an dieser Stelle so eine gewisse Demokratisierung von diversen Bereichen. Wenn man jetzt überlegt, könnte ich als Einzelperson mitmachen, irgendwie ein Kernkraftwerk zu monitoren. Naja, klar, jetzt halt schon so in gewisser Hinsicht. Also es ist auch so ein bisschen so gegen diese Lethargie, dass man da nichts tun könne oder so. Das ist schon ein weiteres Projekt, wo man mal sozusagen sich in so Bereiche wagt, die sonst eigentlich nicht im Bereich des Möglichen gewesen wäre für Einzelpersonen.
Ja.
Okay, weiter geht's.
Ja, wir waren auf dem 33C3 auch, hatten dort ein Assembly. Inzwischen, also vor ein paar Jahren, haben wir da angefangen mit einem kleinen Tischchen, so einem Schultisch, also sowas wie hier, da wo wir ein paar Flyer hingelegt haben. Inzwischen ist es zu einer ausgewachsenen Assembly herangereift. Wir hatten da ein kleines Kino, eine Diskussionsrunde, Couches und es wurde auch rege besucht. Wir haben da sehr, sehr spannende Diskussionen geführt, Listen, E-Mail-Listen erstellt, wo wir jetzt weiter auch noch Dinge organisiert haben, auch so zum Thema Videoüberwachung. Und hier ist ein kleiner Einblick. Wir haben leider das schöne Foto nicht gefunden, aber das müssen wir vielleicht nochmal nachreichen. Genau. Also sehr viel mit Licht auch gearbeitet, also sehr einladendes Ensemble inzwischen.
Das ist auch ein Hinweis, es war ja auch ein Experiment so ein bisschen, also dass wir es mal ein bisschen neuer gemacht haben. Normalerweise, wenn man so einen Pfiffstand macht, hat man halt so einen Tisch und dann steht man davor oder dahinter und so. Und wir haben mal den Tisch zur Seite gepackt und irgendwie zwei Couches organisiert und haben das so eher so ein bisschen so einladend gemacht und haben gesagt, naja, wir sind ja ein Forum, also wir wollen ja Leute einladen zum Diskutieren und Reden und vielleicht mal hinsetzen. Es war tatsächlich interessant, wie so quasi das Sein das Bewusstsein bestimmt hat. Also die Leute blieben dann halt da und man konnte wirklich länger mal reden und die Themen ausdiskutieren, und das ist tatsächlich sehr gut angekommen. Also die Interaktion war eine ganz andere. Das ist vielleicht, also würde ich auch als Tipp mitgeben, Leuten, die irgendwie einen Stand machen wollen, wenn es eine Möglichkeit gibt, das nicht so frontal, sondern so ein bisschen mehr zum Verbleiben einladend zu gestalten. Irgendwie. Das war ganz cool.
Und es ist auch tatsächlich überhaupt nicht so, man könnte ja denken, man rennt da offene Türen ein bei diesem Kongress vom CCC, aber man kann da doch viele auf Themen, die für uns inzwischen so, wenn man sich viel damit beschäftigt, total normal und plausibel erscheinen, kann man die doch dann darauf nochmal aufmerksam machen und den Menschen dort auch nochmal die Augen öffnen, für die 15 Themen sensibilisieren.
Ja. Ach, wie die Zeit verfliegt. Oh ja, auch schön.
Ja, wir waren auf dem Aktivkongress, haben den so ein bisschen bunter gemacht, haben da auch mehrere Workshops gegeben. Du warst auch dabei, Rainer, ne?
Jo, ja, genau.
Stefan auch.
Genau.
Ja, wir drei, ja, genau. So wie wir hier sitzen.
Also wir drei und der Werner Winzerling, der leider heute nicht hier sein kann. Wir haben also das 50s mal ausgiebig vertreten.
Ja. Es gab noch eine ganz witzige Aktion mit Digitalcourage zusammen. Wenn man in Berlin in so einen U-Bahnhof geht, dann wird man informiert, dass man zur eigenen Sicherheit videoüberwacht wird. Wir haben das mal ein bisschen aktualisiert und haben den Spruch, der auch vor 2 Jahren schon auf der Republika sehr gut angekommen ist, in größer nochmal abgedruckt und die etwas wahrere Aussage hingehängt. Und zwar stand dann da für ein paar Stunden oder Tage, ich glaube ein Schild hing eine ganze Weile da dran, stand da: jedes Überwachungsvideo, was Gewalt zeigt, ist ein Beweis dafür, dass Videoüberwachung nicht funktioniert. Rote Warnwesten wirken Wunder.
Ja, genau. Hack the system. So, ihr seht schon, da passieren allerlei Dinge, allerlei Involvierungen, auch der verschiedenen Regionalgruppen. So, was haben wir denn da Schönes noch? Ja, Interviews, also ne, das FIFA auch medial präsent und sozusagen inhaltlich an der Verbreitung unserer Ideen beteiligt.
Hier kommen jetzt auch schon so ein paar Interviews zum Südkreuz, aber da will ich dann später was zu sagen.
Ja. Genau. Oh ja, Republika, auch das.
Ah ja, da gab es noch diesen G23-Gipfel in Berlin vom CCC organisiert, wo sich mal alle zusammensetzen sollten, die so aktiv sind in Berlin. Das war eine ganz spannende Veranstaltung im Kater, direkt an der Spree. Haben sich alle mal getroffen und kennengelernt und da sind auch nochmal mit Mailinglisten gefüllt worden. Da hat sich auch einiges draus ergeben. Und dann eben der schon jetzt oft angepriesene Film Cyberpeace, den haben wir dann auf der Republika
Premiere gefeiert.
Mhm. Und auch dort hatten wir einen wunderschönen Stand.
Ja, der war, genau, etwas improvisierter, aber ja, richtig, der war gut.
Weil da sind wir auch total wichtig. Also da rennen wir keine offenen Türen ein.
Das stimmt,
da
ja.
Da sind die Türen alle lackiert.
Genau.
In verschiedensten Farben.
Genau. Aber es ist ja gut, der Austausch ist ja auch wichtig. Also es ist auf alle Fälle sehr interessant an der Stelle mit Leuten auch mit komplett anderen Hintergründen, die eben trotzdem so in Digitalien unterwegs sind, wie viel Interesse da aber auch da ist, weil das natürlich Bereiche sind, über die manche Leute einfach, also nur weil man sich damit nicht beschäftigt hat, heißt ja nicht, dass es einen nicht interessiert, aber zu merken, wow, diese Denkweisen gibt's auch noch und da war eine ganze Menge interessanter Begegnungen. Okay, dann haben wir da unten Pfiff als Teil der Allianz für Meinungsfreiheit. Das war eine sehr interessante Sache und zwar, bestimmt haben alle vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz gehört, was so Anfang 2017 ins Gespräch kam. Da ging es leider nicht, wie wir alle vielleicht hoffen würden, um Breitbandausbau, um quasi den Netzwerkdurchsatz zu verbessern, sondern es ging darum, um das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken. Also das war sozusagen die Gesamtausführung. Und da gab es am 4. April 2017 auch so einen Referentenentwurf, der über verschlungene Wege das Licht der Öffentlichkeit erreicht hat, dank an netzpolitik.org. Und dabei wurde formuliert eine Idee, dass quasi eine gesetzliche Berichtspflicht für soziale Netzwerke über den Umgang mit Hasskriminalität und ein wirksames Beschwerdemanagement sowie die Benennung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten genannt worden ist. Das klang jetzt erstmal super schön, wenn man sagt, naja, ein wirksames Beschwerdemanagement, irgendwie, das klingt ja erstmal ganz annehmbar. Und die Begründung für das Gesetzesvorhaben war auch, dass Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte, die nicht effektiv bekämpft und verfolgt werden können, eine große Gefahr bergen für das friedliche Zusammenleben einer freien, offenen und demokratischen Gesellschaft. Ne, so Freund aller Völker mäßig. Und außerdem haben ja Erfahrungen, ne, das ist immer noch aus dem Gesetzesentwurf, des US-Wahlkampfes gezeigt, inwiefern sozusagen strafbare Falschnachrichten, sogenannte Fake News, in sozialen Netzwerken ein großes Problem darstellen. Und ja, dann hat man eben in das Gesetz reingeschaut und hat gesehen, ach interessant, Paragraph 3 Absatz 2.1, das Verfahren, was da verlangt wird von den Betreibern von sozialen Netzwerken, muss gewährleisten, dass Anbieter von sozialen Netzwerken unverzüglich von Beschwerden Kenntnis nehmen und wenn quasi der Inhalt rechtswidrig ist, dann ist er sofort zu entfernen oder zu sperren. Und das Interessante dabei ist natürlich, woher weiß denn ein Betreiber eines sozialen Netzwerks, ob ein Beitrag rechtswidrig ist? Und das war tatsächlich die große Frage. Normalerweise entscheiden ja Gerichte, ob irgendwas rechtswidrig ist oder nicht. Und an dieser Stelle war einfach ganz klar, naja, wenn da eben ein Beitrag ist und der ist rechtswidrig, dann sperrt den doch einfach, dann können wir uns die Gerichte sparen. An der Stelle, es wurde auch nicht empfohlen zu pendeln oder so, sondern das wird dann einfach entschieden. Die Reaktion darauf war dann eine sogenannte Deklaration für Meinungsfreiheit, wo so zum Beispiel Digitale Gesellschaft oder Bitkom, CCC, Reporter ohne Grenzen und weitere Organisationen das unterstützt haben und eben auch das Pfiff an der Stelle. Der Inhalt dieser Deklaration für Meinungsfreiheit war eben genau auf diesen Gesetzesentwurf bezogen und den Inhalt kann man so zusammenfassen, ist quasi das Grundrecht auf Meinungsfreiheit sowie Presse- und Rundfunksfreiheit besonders geschützt sind. Und die Grenzen dieser Rechte sind erst da gefunden, wo die Rechte und Würde anderer Menschen ganz klar verletzt werden. Und das heißt aber, wann so nicht Grenzen verletzt sind, das sollte eben nicht einer privaten Instanz überlassen werden. Das muss die Justiz machen, zu schauen, was rechtswidrig und was strafbar ist. Und die Durchsetzung selber, wenn man sagt, na, so eine Verfahren dauern aber zu lange, dann heißt es ja, dass die mangelnde Ausstattung dafür verantwortlich wäre, die Rechtsdurchsetzung Privaten zu überlassen. Und das kann ja nicht rechtsstaatlich irgendein praktisches Prinzip sein. Außerdem war ein weiterer Punkt, dass die Gesellschaft Inhalte aushalten muss, die für manche vielleicht schwer erträglich sind, wenn sie sich aber im Rahmen der gesetzlichen Regelung bewegen. Das heißt, die Aussage hier ist, es gibt Dinge, die wollen manche Menschen da entfernt sehen, aber solange sie nicht strafbar sind, müssen sie da bleiben und wir müssen das als Gesellschaft eben aushalten. Oder aber wir diskutieren zusammen und sagen, wir verschieben die Grenze, was wir für strafbar halten. Aber bestimmte Dinge muss man eben aushalten innerhalb des Rahmens und aus dem Grunde, weil sich Demokratie eben an pluralistischen Meinungsbildern auch nähert. Außerdem ging es noch um sozusagen in der Deklaration um so ein bestimmter Mechanismus, der in Gang gesetzt werden würde. Es gab empfindliche Strafen für Betreiber von sozialen Netzwerken. Und wenn die jetzt entscheiden sollen, ist ein bestimmter ein Posting oder so, ist das Hasskriminalität und rechtswidrig. Und es würde fälschlicherweise sozusagen diesen Post stehen lassen, dann stehen halt hohe Strafen an. Das heißt also, was wäre die normale Logik? Naja, sobald es auch nur ungefähr straffällig sein könnte, würde es dann da tatsächlich gelöscht werden, eben um diesen Strafen aus dem Weg zu gehen. Und dieser Mechanismus, wurde auch sozusagen adressiert. Das heißt, das hätte dann eben katastrophale Folgen für die Meinungsfreiheit, wenn das eben so weitergeht. An der Stelle, und diese Deklaration wurde dann eben auch weit verbreitet und das hatte tatsächlich auch eine schöne Wirkung und hat sich sozusagen in die Diskussion eingebracht. Da wurden auch noch mal ein paar Details leider nur geändert, aber es hat Wirkung gezeitigt. Es gab zum Beispiel auch ein Treffen der Allianz für Meinungsfreiheit, also sozusagen die Gruppe, die Deklaration für Meinungsfreiheit an der Stelle unterstützt hat, mit dem parlamentarischen Staatssekretär Ulrich Kelber im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Es gab auch sozusagen schriftlichen Kontakt mit Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD und auch die Mitglieder des Rechtsausschusses und den Vizepräsidenten der EU-Kommission, der wurde auch angeschrieben mit dem Hinweis darauf, dass man so eine Sachen bedenken soll. Im Endeffekt sagten auch dann bei der Anhörung im Bundestag alle Expertinnen und Experten zu dem Thema, dass das Gesetz vermutlich verfassungswidrig ist. Dennoch ist dann im Juni 2017 das Gesetz tatsächlich verabschiedet worden und die Mühlen malen ja langsam. Jetzt werden wir also sehen, was da passiert. Die Kritik stand ja, die Expertinnen und Experten sind an Ort und Stelle und jetzt wird sich zeigen, wann da quasi wann es einen Anlass gibt, um das vielleicht mal rechtlich jetzt anzugreifen, dass dieses NetzDG jetzt in Aktion getreten ist. Ja, das als Bericht quasi von einer sehr spannenden und auch gesellschaftlich sehr wirksamen Frage. Und was man vielleicht noch sagen kann, ist, einer der Wünsche auch dieser Allianz für Meinungsfreiheit war auch, wenn alle von Fake News reden, da vielleicht erstmal einen Gang zurückzuschalten und quasi wissenschaftliche Untersuchungen über solche Phänomene anfertigen zu lassen. Und jetzt, nachdem das Gesetz auch verabschiedet ist, gibt es so die ersten Ergebnisse und die sagen, naja, also diese Fake News, die sind zwar da und die sind unschön, aber so richtig wirkmächtig sind die halt nicht. Und das war sozusagen einer der Hauptgründe, die da angeführt worden sind. Das ist natürlich auch spannend zu sehen. Okay, gut. So viel zur Deklaration und Allianz für Meinungsfreiheit und der Rolle des Fifth Amendment.
Oh. Cyber Peace Aufkleber, die großen, die runden, die haben sich immer viele hier so hingeklebt. Und manche hatten aber schon ziemlich viel voll. Die gibt's jetzt auch in klein. Hier. Also wer bisher sich gesträubt hat und die Ausrede hatte, nee, das ist zu viel, der kann jetzt auch am Fünfstand sich einholen. Und wer ein ThinkPad hat, eins von diesen neueren Generationen, wenn man das genau so klebt, dann fängt dieses Auge von der Taube an zu leuchten.
Mhm. Benjamin, auch ich finde diesen Kleber wirklich, diesen Aufkleber wirklich sehr, sehr praktisch. Er passt auf die Telefone, er passt auf Flaschen, er passt auf...
Okay, es also, ist erstaunlich. Ja,
wirklich. Okay, gut. Also wir haben neue Aufkleber.
Hier kommt was Unterstrichenes.
Was ist das denn? Oh, zum Staatstrojaner. Ach ja, wunderbar. Das war ja auch tatsächlich...
Du wolltest, dass ich ranzoome, richtig?
Wenn du das Pferd vergrößern könntest. Okay. So. In anderen Kontexten klingt das, glaube ich, nach einem ziemlich interessanten wissenschaftlichen Projekt. Tatsächlich ist das ist eine Installation auf dem Burning Man 2011. Ich habe das Bild so ein bisschen genommen, weil so die Hacker-Culture ja auch so in diesen US-amerikanischen Hippie-Bewegungen auch so eine Wurzel hat und das passt da eigentlich ganz gut rein. So. Ja, zum Staatstrojaner. Am 22. Juni 2017 wurde ein Gesetz verabschiedet, wozu oder wogegen nicht nur wir, aber auch wir lange gearbeitet haben. Und zwar ging es um die heimliche Online-Durchsuchung und die Quellen-TKÜ, also die sozusagen staatliches Hacking, um Computer auszuspähen oder um Kommunikationsinhalte abzufangen, die eventuell sonst verschlüsselt über den Äther gegangen wären. Und ja, die rechtliche Entscheidung oder das Gesetz, was da verabschiedet worden ist, hat dann im Endeffekt entschieden, dass die heimliche Online-Durchsuchung und die Quellen-TKÜ jetzt auch für die Verfolgung von Straftaten nach Strafprozessordnung 100a erlaubt ist. Das ist normalerweise, sind das so Punkte, wo nur die Telekommunikationsüberwachung erlaubt ist. Das heißt also sozusagen am Telefon Provider Gespräche auszuleiten oder SMS umzuleiten. Also es ist schon ein krasser Eingriff natürlich, aber... Wir reden ja jetzt hier quasi über die Infiltration von informationstechnischen Systemen. Es gab auch eine Anhörung dazu, eher kurzfristig, wo die Expertinnen gemischter Ansicht waren. Und mein persönlicher Eindruck war, je technisch, ich hoffe, dass die Expertinnen, die ich jetzt gleich meine, das vielleicht nicht hören werden, aber man hat schon so ein bisschen gemerkt, je technisch kompetenter die Experten waren und Expertinnen, umso skeptischer haben sie sich dann quasi dargestellt. Also und auf der einen Extremseite war dann eben der CCC, der eben dieses Gesetz komplett abgelehnt hat mit sehr guten Argumenten. Ja, also hat die Große Koalition, möchten wir darauf hinweisen, die Große Koalition von CDU, CSU und SPD haben also staatliches Hacking jetzt zum relativ niedrigschwelligen Instrument gemacht. Und ich sage deswegen niedrigschwellig, weil vergleichbare Fragen hatten wir schon mal im Jahre 2008. Da ging es um das Grundrecht auf die Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Und da ging es um tatsächliche Anhaltspunkte einer konkreten Gefahr für Leib, Leben, Bestand des Staates. So quasi auf dieser Ebene haben wir uns da bewegt. Und jetzt, worum geht's jetzt bei 100a? Naja, so Steuerhinterziehung, Betäubungsmitteldelikte, Urkundenfälschung, missbräuchliche Asylantragstellung. Wo man dann so ein bisschen dachte, okay, da hat man ja ganz schön jetzt die Kiste aufgemacht. Also und auch die Begründung war nicht mal internationaler Terrorismus, wie es ja gern genommen wird, sondern es ging eben um darum, dass ja immer mehr Leute einfach verschlüsselt kommunizieren und die Begründung, die übliche, dass die Polizei ja nicht weniger können darf als und so weiter. Also sozusagen die Begründung hat sich immer weiter nach unten verschoben, ab wann man sowas tun kann. Und das heißt an der Stelle, dass jetzt Polizeien Computersysteme jeglicher Art mit staatlicher Schadsoftware infiltrieren können. Und es gab auch in dem Gesetz selber keinen Vorschlag einer Beschränkung auf Geräteklassen. Das heißt, es bezieht sich in gleichem Maße auf Handys wie auf PCs, wie auf Autos, Kühlschränke, Laptops oder Herzschrittmacher. Also es gab an der Stelle keine irgendwie Eingrenzung. Es gibt einfach informationstechnische Systeme. Dabei, und das ist wahrscheinlich in dem Publikum hier weniger notwendig anzusprechen, dass so eine Maßnahme unabhängig davon, wie krass der grundrechtliche Eingriff ist, auch technisch sehr anspruchsvoll ist. Das heißt also, die Komplikationen bei einer heimlichen Infiltration, heimlich auf einem fremden System, sind natürlich sehr, sehr groß. Wie wir auch wissen, sind die Aktivitäten solcher Spionagesoftware auch sehr schwer dokumentierbar und belegbar. Spannend ist immer noch die Frage zwischen heimlicher Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ. Was ist denn der Unterschied zwischen laufender Kommunikation und liegenden Daten? Wenn man sich mal überlegt, man will eine E-Mail abfangen, die bald verschlüsselt abgeschickt werden möchte, zum Beispiel mit PGP. Das ist ja keine Transportverschlüsselung. Dann würde man also die Mail schreiben, dann vielleicht, wenn gerade kein Internet da ist, irgendwie in die Entwürfe legen. Dafür wird sie verschlüsselt, liegt dann im Entwürfeordner oder im Zu-Senden-Ordner und irgendwann geht man online und irgendwann wird man dann quasi diese E-Mail verschicken. Wenn die heimliche wenn die Quellentelekommunikationsüberwachung diese E-Mail haben will, dann muss sie die im Klartext speichern, noch bevor sie überhaupt versendet wird. Das heißt, noch bevor irgendwie 3 Stunden später die Person online geht. Und wenn man dann den Entwurf irgendwie noch löscht, dann wird ganz klar, dass sozusagen die Quellentelekommunikationsüberwachung an der Stelle ganz klar liegende Daten ausgespäht hat. Also was klar war an der Stelle, also anstatt irgendwie so mit Softwarehaftung oder Sicherheitslücken, Meldepflichten oder sowas irgendwie gegen allgemeine IT-Unsicherheit vorzugehen, wird hier also kurzfristigerweise mit staatlichem Hacking versucht, sozusagen da so in IT-Sicherheit irgendwie was zu tun. Aber nicht nur das war problematisch, sondern wir haben auch, nicht nur wir, aber haben auch demokratietheoretische Kritikpunkte formuliert. Also die sachverständigen Personen hatten nur wenige Tage für die Vorbereitung der mündlichen Anhörungen. Die Änderung des Gesetzes selber, die wurden in der Formulierungshilfe dargestellt, in einem ganz anderen Gesetz. Also das Gesetz selber war auch ein Trojaner. In dem anderen Gesetz ging es um Schwarzarbeit, Fahrverbot und Wilderei. Und da kann man mal immer schön so einen Trojaner noch drin verstecken. Außerdem wurde es vergessen, die Bundesjustizministerin zu informieren, dass das stattfindet. Die hat es dann selber aus den Medien erfahren.
Datenschutzbeauftragte.
Was habe ich gesagt? Ach so, die Datenschutzbeauftragte, dankeschön, genau. Erfuhr das dann aus den Medien. Und an der Stelle spätestens haben wir dann als Pfiff gesagt, also diese Dreistigkeit, mit der die Große Koalition Partizipation und Demokratie immer predigt und wenn es mal drauf ankommt, dann da quasi alle Werte über Bord wirft, das fanden wir einfach super krass und das war der Punkt, deswegen haben wir das so eine längliche Pressemitteilung auch dazu gemacht. Und klar ist an der Stelle auch, dass eigentlich jede aufrechte politische Person in der Regierung oder im Parlament da hätte sagen müssen, stopp, also unabhängig wie wir dazu stehen, so undemokratische Abläufe können wir nicht unterstützen und auch nicht mit Bauchschmerzen. Ja, diese Pressemitteilung an der Stelle, die wir da, worauf sich das jetzt gerade bezieht, die hat auch tatsächlich weite Kreise gezogen, also hunderte Retweets, tausende Seitenaufrufe und so weiter, also es ist tatsächlich... damit haben wir vielen Leuten aus der Seele gesprochen. Wir haben auch Rücklauf bekommen, dass das tatsächlich sozusagen dazu gepasst hat. Ja. Gut, ja und interessant vielleicht ganz zum Schluss kann man noch sagen, unser Appell war, vielleicht für Technikerinnen und Techniker eher unüblich zu sagen, naja, man könnte ja vielleicht mal Sicherheitserhöhung auch durch irgendwie Prävention versuchen, indem man irgendwie Schulstrategien und Sozialangebote mit einbezieht und irgendwie nichts davon würde dann Grundrechte einschränken und es würde tatsächlich Sicherheit bringen und es würde auch die IT-Sicherheit in Ruhe lassen. Das würde zwar Geld kosten, aber dieses Geld wäre da mal wirklich gut investiert und das war dann vielleicht für Technikerinnen und Techniker unüblich, aber das war so unsere Konsequenz. Okay, gut, dann gehen wir weiter.
Also bei Wilderei fallen mir die Waldprotokolle wieder ein, die wären doch für sowas gut.
Stimmt. Oh ja, Bücher.
Genau, kann ich vielleicht kurz einen Einschub machen. Wir sehen hier jetzt das Buch, auch das hat Hans ja gestern ja schon gesagt, das ist auch ein Output, glaube ich, der ganz gut ist aus unserer Cyberpeace-Kampagne. Da hat es zumindest einen deutlichen Schub gewonnen. Ich meine, wir haben ja unsere eigene Publikation, die Pfiff-Kommunikation, aber unsere, ich sag mal, Spread the Word heißt ja auch, in anderen Publikationen publizieren zu können. Und ich glaube, da haben wir in den letzten 2-3 Jahren einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Und dieses Buch, das ihr hier seht, also dieses Handbook, gut, das wird angesichts des Preises keine so weite Verbreitung finden. Wir hoffen mal, dass es in vielen Bibliotheken dann auslegen wird. Aber das ist vielleicht ein Beispiel dafür, dass wir eben auch unsere Botschaft auf diese Weise ganz gut verbreiten können.
Ja, vielleicht findet man davon ja einen Torrent irgendwo oder so. Genau, was haben wir da weiter Schönes? Genau, und da sieht man schön, wir waren dann auch quasi zu Gast bei allerlei Medien, insbesondere da ging es um Personalausweis und Südkreuz. Da haben wir ja quasi auch den Experten hier am Tisch dazu.
Ja, da kommt das nächste unter Strich, ne? Das Südkreuz hat uns dieses Jahr ganz schön beschäftigt. Also zeitlich und auch gedanklich. 2014, die FIFCON, wurde ja meine Abschlussarbeit über automatisierte Videoüberwachung prämiert. Damals war das alles noch so ein bisschen ja und das wird vielleicht irgendwann kommen. Und jetzt haben wir, also jetzt sind diese Sachen gerade, werden gerade getestet. Im April diesen Jahres hat das Bundesministerium des Innern, die Bundespolizei und die Deutsche Bahn angekündigt, Gesichtserkennung zu testen und im Herbst dann Verhaltensanalyse am Bahnhof Südkreuz in Berlin, und zwar mit einem Feldversuch. Da wurde dann angekündigt, dass ungefähr 300 Testpersonen so RFID-Dongles mit sich rumtragen, die ausgelesen werden und dann vorher so Bildmaterial von sich abgeben, um dann erkannt zu werden, sodass es dann halt einen Referenzwert gibt. Wir haben dann sofort eine IFG-Anfrage gestellt mit allen Informationen, die man so wissen will über so ein Projekt. Also wie ist das finanziert, was ist das Datenschutzkonzept, was sind die Firmen, die daran beteiligt sind und welche öffentlichen Stellen. Normalerweise hat man bei so einer Informationsfreiheitsgesetzanfrage genau einen Monat Zeit, dann sollte man irgendwie eine Antwort bekommen. Das war im April. Also wir haben da jetzt bisher nur so...
Ja, Sie haben gesagt,
Warten Sie mal noch.
Ja, ja, genau, wir sind dran.
Genau, also es war da auch noch, da wurde dann auch noch gesagt, es ist noch gar nicht klar, welche Firmen, aber am 1. August hat es dann tatsächlich gestartet, diese Gesichtserkennung zunächst erst einmal und dann später jetzt im Herbst, was jetzt auch noch nicht weiter irgendwie bekannt geworden ist oder was die genau machen, halt diese Verhaltensanalyse. Und dazu haben wir dann auch eine ganze Menge Interviews gegeben, die jetzt auch schon so eingeblendet worden sind. Ein ziemlich ausführliches auf Netzpolitik, wo dann sehr, sehr viele Medien das auch rezipiert haben, uns da als Experten wahrgenommen haben. Und tatsächlich am 1. August, an dem Tag, wo sozusagen diese Tests losgegangen sind, sind wir dann auch tatsächlich in der Tagesschau und in den Tagesthemen aufgetreten. Und ich war da und habe mir das auch mal angeschaut, was da eigentlich genau läuft. Die wollen ja jetzt was testen und wollen dann gucken, ob das klappt. Normalerweise, wenn man so eine Studie macht, dann würde man ja darauf achten, dass es irgendwie eine wirkliche wissenschaftliche Aussage ist, dass man irgendwie vorher eine Aussage macht, und so sind unsere Schwellwerte und wenn die überschritten sind, dann würden wir diesen Test irgendwie als erfolgreich deklarieren. Das hat alles überhaupt gar nicht stattgefunden. Also es ist alles, was dort passiert ist, wissenschaftlich total lächerlich. Es soll ja, also die Idee ist ja schon auch dann dieses System dann auszurollen, irgendwie im großen Stil anzuwenden, also Fahndungslisten irgendwie abzugrasen und mit Kameras abzugleichen, überall in großstädtischen Räumen. Was aber wirklich passiert ist, dass sie hier eine totale Idealsituation geschaffen haben, also man fährt eine Rolltreppe runter, guckt dabei in einen riesengroßen verglasten Raum, also der ist auch nicht so schlecht beleuchtet, die haben den jetzt nicht extra beleuchtet, aber der ist schon ganz so, dass man erstmal vielleicht da runterfährt und so in den Raum guckt, man steht still, man hat niemanden vor sich und guckt dann in die Kameras, sodass dann das Gesicht abgeglichen wird. Also das ist alles andere als irgendwie eine normale Situation, die man vielleicht hat irgendwie in einem U-Bahn-Tunnel oder sowas, ja. Es wurde auch überhaupt keine Auswahlkriterien vorher irgendwie veröffentlicht oder überhaupt auch erwogen. Also die haben einfach jeden genommen, der sich halt als erstes gemeldet hat. Es wurde weder irgendwie eine Quote von Geschlecht noch von Herkunft oder äußerem Aussehen irgendwie gemacht. Also und man konnte dann feststellen, also der Pressemensch von der Bundespolizei meinte, ja, es sind eigentlich alles so ungefähr so weiße männliche Europäer, die da eigentlich jetzt in dieser Datenbank drin sind, für die natürlich die Gesichtserkennung besonders gut funktioniert, weil oft genau damit auch getestet wird. Es gab also schon mehrere Studien, dass zum Beispiel andere Hautfarben wesentlich, also sehr unterschiedlich erkannt werden. Also diese Studie ist also aus technischer und aus logistischer Perspektive absolut lächerlich. So, dann gibt es natürlich neben dieser Kritik an der Studie selbst, gibt es natürlich auch eine Riesenkritik an der Idee überhaupt, darauf zu kommen, sowas zu testen, da sehr, sehr viel Geld reinzustecken für eine Sache, die absolut rechtswidrig wäre, sie jetzt einzuführen. Das heißt, entweder wollen sie zeigen, dass es funktioniert mit diesem mit diesem manipulierten Test, den sie auch genauso hinbiegen werden wahrscheinlich, dass es dann halt gut aussieht, dass sie den Kram entweder exportieren oder sie müssten, da gibt es ja viele deutsche Firmen, die Sicherheitstechnik auch exportieren in andere Länder, wo die Datenschutzsituation ein bisschen anders aussieht. Oder wir müssen damit rechnen, dass die Rechtslage irgendwie geändert wird. Das war ja auch dieses Jahr schon Thema mit dem Videoüberwachungsverbesserungsgesetz, wo jetzt also nicht öffentliche Stellen, also private Betreiber, es wesentlich einfacher haben, plötzlich Kameras aufzustellen. Und wir haben die API jetzt für unsere abgegebenen Bilder für verschiedenste Stellen, die da drauf zugreifen können, und es haben sich auch schon Politiker geäußert, dass dann diejenigen, die da irgendwie irgendwelche Auffälligkeiten zeigen im öffentlichen Raum, dann mit diesen Datenbanken auch abgeglichen werden könnten.
Ja.
Also der Wunsch ist da.
Ja. Und ach so, eine Sache war noch, ne, das Geschenk. Also es gibt quasi, ne, wenn die Idee ist ja zu finden, ob man wie gut so ein System irgendwie Gesichter scannen kann. Und soweit ich es verstanden habe, diejenigen, die am meisten gescannt worden sind von den 300, die gewinnen dann zum Schluss, ich glaube, eine GoPro-Kamera und Amazon-Gutscheine. Das heißt also.
Und eine Smartwatch. Also das ist ja eine Smartwatch. Das ist ja das Lustige, dass die sozusagen mit dieser Überwachungsmaßnahme dann auch noch den Leuten irgendwie als als Geschenk dann irgendwie noch ein Überwachungsdevice-Gadget an ihren Arm bringen.
Und das muss man sich dann eben vorstellen, ne? Das braucht jetzt keine wissenschaftliche Ausbildung, um zu sagen, wir wollen in Realbedingungen messen, wie gut wir Gesichter scannen können. Und die Leute, die wir scannen wollen, denen geben wir einen Preis, wenn sie möglichst direkt in die Kamera gucken. Also das schafft man auch ohne Abitur. Also da zu sehen, dass das irgendwie schwierig ist. Also keine, ich will hier niemanden, aber das ist also tatsächlich. Genau.
Und also es gab ja auch schon vorher schon mal so einen Test an einem Bahnhof, wo tatsächlich das Problem war, dass die Leute halt irgendwie auf ihre Füße geguckt haben, wenn sie nämlich die Rolltreppe hochgefahren sind.
Ja, na, der nächste Schritt ist ja tatsächlich das, was in Österreich gerade passiert, nämlich dieses Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz, heißt es, glaube ich, das sich natürlich in erster Linie gegen Flüchtlinge wendet und quasi die Verhüllung muslimischer Frauen angreifen soll, das sich jetzt aber konsequenterweise natürlich auch gegen Schals und Masken aller Art richtet. Und da scheint es ja jetzt eine Frau zu sein, der war kalt, der Polizist war der Meinung, ob ihnen kalt ist, entscheide immer noch ich.
Und ihr Schal ist zu groß.
Ihr Schal ist zu groß, genau. Und die jetzt wohl tatsächlich versuchen wird, das wieder wegzuklagen. Ich glaube, da kann man ja nur allen Erfolg wünschen.
Na, um das nochmal klarzustellen, also so eine Maßnahme ist ja dazu, also wird ja gesagt, es soll Sicherheit erzeugen, also da sollen wirklich Gewalttäter gefunden werden. Aber faktisch kann sich eben jeder einfach so, der weiß, dass er auf so einer Fahndungsliste steht, ja irgendwas überziehen, irgendeine Kapuze oder eine Brille aufsetzen. Und das ist ja, vielleicht magst du da nochmal zu der Aktion, die da oben zu sehen ist, kurzen Satz sagen.
Ja, das war eine sehr schöne Sache, die quasi angestoßen vom CCCB. Und da war genau in dem Moment, als Herr de Maizière sich über die Perfektion der Wertarbeit der involvierten Firmen versichern wollte, sind wir dann halt einfach die Rolltreppe runtergefahren mit Zeitungen und mit irgendwie verhüllten Gesichtern oder rückwärts oder so und haben gezeigt, wie schwierig es ist, diese Hightech auszutricksen, wenn man da keine Lust hat. Und es war sehr witzig, gab sehr viele Bilder, wo wir alle rückwärts stehen oder wo dann irgendwie Leute geschminkt waren und so. Und da hat sich jemand einfach nur einen Cyberpeace-Luftballon, Disclaimer, ich war's, vors Gesicht gehalten, um dann diese Advanced Technology sozusagen auszuhebeln. Wir haben jetzt leider nicht gesehen, wie die Reaktion von de Maizière darauf war, aber wir haben danach mit Journalistinnen und Journalisten gesprochen. Das war wohl zeitlich so getimt, dass das eigentlich hätte sehen müssen. Ich vermute, er hat sich's nicht anmerken lassen, aber er wird bestimmt an der nächsten Nacht aufgewacht sein und gedacht haben, Mist, ich wusste nicht.
Mensch, das funktioniert gar nicht.
Ja.
Was wir uns da ausgedacht haben.
Ich hänge meinen Job an den Nagel jetzt und ja. Was leider aus diversen Gründen so ein bisschen untergegangen ist an dem Tag, genau, Ben, was du vorhin gesagt hast, ich will es nur nochmal konkret machen. An diesem Tag hat de Maizière gesagt, er kann sich diese Lösung in Deutschland flächendeckend vorstellen. Das war die Aussage von unserem Innen- und Verfassungsminister.
Also, ja, also und dann wird's halt alles nicht mehr so lustig.
Genau.
Also wenn sie sowas durchsetzen wollen, ohne dass irgendwie, obwohl so klar ist, dass es nicht funktioniert, dann scheint es um irgendeine andere Sache zu gehen. Nämlich irgendwie uns noch mehr Informationen sammeln.
Genau.
Genau, und daraus haben sich natürlich noch ganz viele Sachen ergeben. Also da es war einmal so ein Sprung durch die Medienlandschaft. Also da gab es dann Interviews auf Radio 1 und Jugendsendung Fritz und Interviews bei der Morgenpost und im Cicero und an ganz vielen verschiedenen Stellen. Ja.
Es ist auch tatsächlich spannend, da zu sehen, wie viele von Journalistinnen und Journalisten tatsächlich für das Thema interessiert und einfach auch froh sind, dass so, wenn so eine Sachen passieren, dass sie einen Grund haben, dieses Thema zu bearbeiten. Das merkt man dann so in den persönlichen Gesprächen. Das ist interessant. Oh ja, stimmt. Da gibt es ein kleines Update oder ein größeres Update. Und zwar, ich weiß nicht, also für die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben ja seit mehr als einem Jahr viel Freude mit dem Berliner Polizeipräsidium. Und zwar gibt es ja das Informationsfreiheitsgesetz oder diverse Informationsfreiheitsgesetze in Deutschland, wo die Idee ist, dem Bürger oder der Bürgerin Mittel an die Hände zu geben, behördliches Handeln eben offen zu legen und eben transparent und diskutierbar zu machen. Die Grundidee ist dabei ganz klar diese strukturelle Machtasymmetrie zwischen denen, die irgendwie Verwaltung machen und denen, die Gegenstand der Verwaltung sind, irgendwie diese Machtasymmetrie auszugleichen. Und wenn man jetzt nach dem Salzverbrauch des Bundesministeriums für Verbraucherschutz fragt, ist das natürlich jetzt weniger kritisch, als zu fragen, was sind denn die Finanzquellen von bestimmten Hochschulen und so weiter. So eine Geschichten kann man dann halt machen. Und wir als FIF sagen, naja klar, diese Art von Informationsverarbeitung oder die Nutzung solcher IFG-Möglichkeiten, das unterstützt die Demokratie und wird auch dadurch auch ermöglicht überhaupt erst, dass Verwaltungen jetzt auch digital sind. Deswegen kann man so eine Sachen einfach, ne, man muss nicht irgendwie 20 Aktenmeter wälzen, sondern man kann sagen, hier ist die Information. Was jetzt die konkrete Geschichte angeht, in der Nähe... Also in Berlin ist es so, da manche Leute haben berichtet, Freunde, dass sie einfach so durchsucht worden sind und die Aussage war, ja, hier ist ein kriminalitätsbelasteter Ort. Von Polizisten kam die Aussage. Dann habe ich mal nachgeschaut und es gibt das allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz in Berlin und da steht dann eben drin, dass es bestimmte Orte gibt, die sind, wenn da ganz viel Gefahr droht, dann können die Polizei da ohne weiteres und ohne Anlass Personen durchsuchen, festsetzen, Personalien feststellen, Datenabgleich machen, Sachen durchsuchen und Objekte durchsuchen. Und mir war dann so völlig unklar, was das ist und dann haben wir uns so zusammengetan, auch mit dem PÜV und so weiter. Weil natürlich das eine ganz problematische Frage ist, dass es irgendwo Orte gibt, wo niemand weiß, wo die sind und da hat die Polizei plötzlich Sonderbefugnisse. Und dann haben wir einfach überfragt den Staat eine Anfrage gemacht und mal gefragt, wie was ist denn mit diesen kriminalitätsbelasteten Orten eigentlich? Wo sind denn die und wie groß sind die und so weiter? Und es war am 15.02.2016. Und es gab darüber auch überhaupt gar keine Informationen irgendwie zu finden. Und die Antwort war einfach nö. Dazu kriegt ihr auch keine Antworten. Also weil für Bund und Land und Gemeinwohl bestehen ganz wesentliche Gefährdungen und staatliches Handeln darf überhaupt nicht vorhersehbar sein und quasi so eine ganz ganz krasse Begründung. Und wir haben dann aber auch gesagt, nee, da gehen wir nicht mit. Weil wenn man sich einmal einen Kommentar zum Grundgesetz anguckt, dann muss staatliches Handeln sehr wohl vorhersehbar sein. Und dann haben wir einfach geklagt. Es gab dann auch eine Spendenseite mit Erklärvideo, vielen Dank an Juliane Krüger und Marco Mittler dafür, könnt ihr euch auch angucken. Da wird dann in einem längeren, also länger, heutzutage ist es ein 10-Minuten-Video lang, dann sozusagen die ganzen Hintergründe euch auch nochmal angucken. Und es gab dazu dann auch Interviews bei Netzpolitik und bei Frag den Staat Podcast und in einem Vortrag bei der FIFCON 16, beim 33C3 und so weiter kam und quasi unsere Anfrage vor. Und wir hatten dann viel Spaß, Briefwechsel mit Anwalt, Gerichten und der Polizei. Und dann gab es irgendwann nach 14 Monaten einen nicht öffentlichen Termin zur Erörterung des Rechtsstreits. Und vor Ort erwarteten uns dann eine Abgesandte der Polizei, eine Abgesandte direkt des Präsidiums und ein Abgesandter des Senat für Inneres. Und dann war quasi so aufgereiht, sehr spannend. Das Ergebnis war, ja, also die Riga war damals ein kriminalitätsbelasteter Ort. Und wie sowas entschieden wird, haben wir dann auch erfahren. Aber die genauen Grenzen, die werden uns immer noch nicht verraten. Denn, so war die Begründung, sonst können ja Straftäterinnen und Straftäter ja einfach, wenn man die genaue Grenze weiß, 20 Zentimeter weiter rüberlaufen, das ist ein Zitat, und dann da ihre Straftaten begehen. Freunde und Freundinnen von Simpsons kennen das bestimmt, wo man so über die Grenze springt, USA, Kanada, USA, Kanada, USA. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Naja, also ist eine...
Das war Australien.
Australien, oh,
Australien,
Amerika. Australien, ja. Ist allerdings sehr witzig, weil wir haben dann nebenbei in unserer Argumentation angeführt, dass in Bremen zum Beispiel diese Orte komplett alle in aller Detailliertheit öffentlich sind und da ist noch nicht das Abendland untergegangen. Naja. Und jetzt, ja, in allen Punkten, bis auf die ganz konkreten Ausformulierung der Grenzen, also sozusagen die Aussage, ob es so ein kriminalitätsbelasteter Ort ist, haben wir dann recht bekommen, bis auf den letzten Punkt dann eben nicht. Aber da haben wir jetzt eine Zulassungsbegründung für die Berufung eingelegt. Also da bleiben wir weiter dran. Interessant ist, dass, ich sag jetzt mal, da können wir uns auch ein bisschen einen Teilerfolg zuschreiben. Die Rot-Rot-Grün-Regierung in Berlin hat kurz, mehr oder weniger ja nach dieser Anhörung, eine Veröffentlichung der Liste in Berlin aller kriminalitätsbelasteten Orte beschlossen. Also nicht die genauen Grenzen, aber die Liste aller Orte. Wir sind natürlich nicht die Ersten, die gefragt haben, aber ich würde mal behaupten, dass sozusagen seit 2012, wo die ersten Anfragen kamen, kann man schon sagen, dass wir vielleicht so der letzte Tropfen war, der dann dafür gesorgt hat, dass irgendwie eine Regierung sagt, okay, jetzt machen wir das mal. Also die Listen sind jetzt öffentlich und wir haben jetzt Berufungen beantragt, um jetzt die letzten Grenzen auch noch zu bekommen. Also das ist quasi jetzt gerade der Stand und die Spendenaktion war auch sehr erfolgreich. Im besten Falle, wenn wir das jetzt irgendwie gewinnen, ist sogar noch Geld übrig. Mir scheint so, dass eventuell Südkreuz eventuell auch eine weitere Klage dann irgendwie dran sein könnte, um wieder an Informationen zu bekommen. Dank auf alle Fälle an Frag den Staat Netzpolitik und an JBB und an Juliane Krüger auch ganz doll. Und damit sind wir auch sehr wahrgenommen worden, weil das auch viele Leute aus dem Herzen spricht, so eine polizeilichen Denkweisen manchmal. Gut, ja, so viel vielleicht zur Rigaer Straße noch. Das läuft.
Ja, genau. Ich hatte ja vorher schon angekündigt, wir haben heute Freiheit in mehreren Versionen. Hier kommt jetzt also die Freiheit 4.0, nachdem wir vorher die Freiheit 2.0 schon hatten.
Wir updaten immer. Ne? Genau, wir machen das. Wir sind Informatikerinnen und Informatiker.
Das war der Update, genau. Und zwar ging es darum, wir haben ja in den letzten Jahren, wurden regelmäßig immer im Herbst, so September, Oktober, in Berlin große Demonstrationen durchgeführt gegen die Vorratsdatenspeicherung, also durch den Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Die waren zu Beginn sehr erfolgreich, ist dann mit der Zeit so ein bisschen eingeschlafen und es gab also dieses Jahr wieder die Idee, wieder so eine Demonstration zu machen. Und ja, man muss es wohl ehrlich sagen, das Ergebnis dieses Jahr ist ein bisschen zwiegespalten. Man muss auf der einen Seite sagen, ich glaube, inhaltlich sind da super Sachen geleistet worden. Ich werde gleich noch zwei, drei Worte dazu erzählen. Der Wermutstropfen ist die Teilnehmerzahl. Wir hatten zwar 50 Unterstützergruppen, aber leider, was möglicherweise auch nicht nur an den Tropfen Wermut, sondern an den ganz konkreten Wassertropfen gelegen haben könnte, die da zahlreich vom Himmel gefallen sind. Ja, vielleicht nicht nur. Waren also nur 500 Teilnehmer da, was natürlich für so eine Demonstration deutlich zu wenig war. Also an der Stelle auch ein kleiner Wermutstropfen. Was schon vor allem deswegen schade war, weil da eine ganze Menge Arbeit reingeflossen ist und die Arbeit gemacht haben, also da bestimmt keine Verantwortung dafür tragen. Was ziemlich klasse war, und da kommt jetzt wieder das Pfiff ins Spiel und ganz persönlich der Rainer und die Juliane Krüger. Und da kommt jetzt wieder so dieser interdisziplinäre Ansatz. Ich habe vorher schon gesagt, bei Freiheit 2.0 war es jetzt eben die Kunst. Und bei Freiheit 4.0 ist es jetzt die Geschichte. Es wurde also quasi hauptsächlich von euch beiden, allein von euch beiden eigentlich, ein Hambacher Fest oder ein Fest organisiert, das quasi dem Hambacher Fest nachgebildet war. Ich nehme an, ihr kennt es alle, Hambacher Fest 1832 auf dem Hambacher Schloss in der Pfalz, wo eben damals im Prinzip eine politische Demonstration, die durfte allerdings nicht so heißen, sondern man hat dann eben ein Fest gefeiert und im Laufe dieses Festes gab es dann so ein Bankett, wo dann eben verschiedene Tischreden gehalten wurden und die Tischreden eben dann auch in Richtung der Freiheit abzielten damals schon. Und die Idee war einfach, sowas in ähnlicher Form dann einfach im Rahmen dieser Demonstration nachzubilden. Das war eine ziemlich schöne Sache. Es gab dann also diese Tafel mit Tischrunden, mit Tischreden, genau, meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Die Tafel mit den entsprechenden Tischreden. Es gab schöne Einleitungen auch zu dem historischen Hintergrund dieses Hambacher Festes. Und dabei ging es dann eben wieder um diese Themen Überwachung, quasi Freiheit, inwiefern ist unsere Freiheit heute durch solche Überwachungsmaßnahmen bedroht. Wir hatten mehrere Referenten. Wir hatten die Lena Rohrbacher von Amnesty International, die Konstanze Kurz, der Stefan Ulrich und ich habe noch jemand von Reporter ohne Grenzen, dessen Namen ich gerade vergessen habe.
Martin Rediske. Genau.
Genau, also war eine ziemlich schöne Sache. Wie gesagt, leider war der Besuch oder die Teilnahme an dieser Veranstaltung.
Na, dann können wir auch alle.
War es nicht an dem 9.9.? Da heiraten doch immer alle und dann laden die auch immer so viele Leute ein.
Ja, ja.
Das war am 9.9. Ich glaube, es gab auch ein großes Open-Air-Konzert in der Nähe von.
Ja,
von
naja.
Also es gab
und jetzt, das noch mal. Nicht vergessen, Arne Semsrott war zum Beispiel auch da von
Arne Semsrott war genau. Auch da. Also man wird sicher mal noch mal drüber reden müssen, was da schiefgegangen ist. Aber ich glaube, inhaltlich war das absolut klasse. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich schon die FIF-Kommunikation erwähnt hatte. Also auch das werdet ihr natürlich dort nachlesen können.
Genau. Ja, ich glaube. Ja, da gibt es eine Aufzeichnung, das wird gerade bearbeitet und dann kann man sich das auch noch angucken. Die wesentliche Erkenntnis oder den Spruch des Tages hat dann eigentlich Arne Semsrott getätigt mit quasi einem Glas Wein in der Hand und Brot vor sich und meinte, wann haben wir eigentlich bei der Revolution aufgehört zu essen und zu trinken bei den politischen Reden und so quasi, das war die Idee dahinter auch. Und es hat dann relativ gut funktioniert, weil wir einfach da zusammen eben waren und miteinander Freude hat. Ja, stimmt, findet den Fehler. Genau, und das war tatsächlich eine sehr, sehr schöne Sache. Man muss vielleicht noch dazu sagen, also wir hatten auch noch, es gab auch noch Musik, wir hatten einen Protestgeiger dabei und man muss auch dazu sagen, Hambacher Fest, da gibt es ja verschiedene Ansichten, also wir meinen es im heinischen Sinne, wo quasi auch die Rolle spielt, dass, ja, also sozusagen dieser revolutionäre Aspekt dabei, der war uns sehr, sehr wichtig und das Feiern nicht zu vergessen, weil man ja sonst irgendwie depressiv werden kann bei bestimmten Themen, aber das lassen wir einfach nicht zu. Kann man bestimmt auch gesetzlich regeln mit einem Gesetz zum Lächeln oder so, ne? Da gibt's ja, aber wir versuchen es lieber mit Speis und Trank.
Zu dem Public Money, Public Code wolltest du?
Ach so, ja, ich will nur vielleicht zum Abschluss noch darauf hinweisen, dass FIF unterstützt auch eine Aktion von der Free Software Foundation for Europe, die nennt sich Public Money, Public Code. Da kann man gerne sich mal die Website angucken. Die Grundidee ist, wenn Software für die öffentliche Verwaltung zum Beispiel von Steuergeldern finanziert worden ist, dann hat das gefälligst freie Software zu sein. Was quasi so eine Art Analogon zu Open Access in der Wissenschaft ist. Wenn es öffentlich finanzierte wissenschaftliche Forschung ist, dann sollten die Paper, die daraus kommen, eben auch öffentlich sein und zugänglich sein. Und das ist natürlich eine super Sache, wo wir als FIF genauso auch sagen, ich meine, ein Problem muss man nicht zweimal lösen. Deswegen haben wir verlustfrei kopierbare Daten irgendwie in unserer digitalen Welt. Das bezieht sich natürlich insbesondere auf sowas wie in staatlichen Auftrag gegebene Software. Also ganz tolle Sache, FIF ist Unterstützerin. Gerne mal angucken, da gibt's auch schöne Materialien dazu und Videos und so weiter. Und es ist auch ein sehr, sehr klares, verständliches Thema, also sehr unterstützenswert. Genau. So, der große Scan, ja, schön, schön, schön. Ich glaube, wir nähern uns dem jetzt. Och, großartig. Ja, eins der schönste. Oh, jetzt weiß ich, wie wir das machen. So, stopp, du musst jetzt anhalten. Also, im Oktober ist dann die FIFCon 17, hat die stattgefunden. Und da war insbesondere der Jahresrückblick am Samstag nach Abend zu sehen. Und jetzt sind wir im Jetzt. Herzlich willkommen.
Nee, in die Zukunft gucken wir jetzt nicht. Ne?
Zukunft später. Das machen
wir. Auf jeden Fall sind wir nächstes Jahr wieder in Berlin mit der FIFCon und auch auf dem Kongress dieses Jahr in Leipzig mit einer wahrscheinlich noch viel tolleren Assembly.
Genau.
Vielleicht bauen wir da ein Haus oder sowas. Da ist Platz, da sind Hallen.
Ja, ein Raumschiff werden wir bauen, das FIF-Raumschiff. Okay, gut. Sprechen wir nochmal drüber. Gut. Das ist jetzt für so Ultraweitbildfernseher.
So, genau, das war das FIF-Jahr. Vielen Dank.
Gut.
Danke.
War noch Wortmeldung?
Da ist noch eine Frage. Hier ist ein Mikro. kommen uns entgegen.
Zum Thema Gesichtsverhüllung wollte ich noch sagen, man kann jetzt da jährlich über die Österreicher lachen und haha, die verbieten Schals, aber zumindest die CSU hat auch schon gesagt, dass sie dieses Gesetz toll findet und gerne in Deutschland oder wenigstens in Bayern auch sowas einführen will. Also vielleicht kommt da auch noch was auf uns zu. Oder auch, ja, nicht nur die CSU, also überhaupt in der Politik wird das bei uns durchaus auch diskutiert. Und ich habe mir jetzt mal in Österreich angeschaut, was da genau verboten ist und nicht verboten ist. Und da bin ich drauf gestoßen, dass Sonnenbrillen auf keinen Fall unter dieses Gesetz fallen. Also Sonnenbrillen sind auf jeden Fall erlaubt. Das kann vielleicht noch eine Anregung für den einen oder anderen sein.
Okay, super Hinweis. Und da gibt es auch diese Version, wo man sich so ein Muster draufdruckt, dass man dann sogar auch noch nicht nur nicht erkannt wird, sondern als jemand anderes erkannt wird, weil man die Gesichtserkennungsalgorithmen ganz gut verstanden hat inzwischen und man die so verwirren kann, dass man dann da plötzlich als jemand anderes dasteht.
Dazu würde ich vielleicht noch sagen, auch, dann war es vielleicht ein bisschen missverständlich. Ich glaube, jedem in diesem Raum hier ist auch klar, die Grenze verläuft natürlich nicht zwischen Deutschland und Österreich, sondern zwischen den Leuten, die irgendwie so ein Sicherheitstheater vorantreiben und zwischen den Leuten, die sagen, wir lassen unseren Mist nicht verkaufen. So, das ist natürlich deswegen völlig richtig. Das war natürlich nicht gegen Österreich gerichtet.
Danke.